damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, Herr, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil er das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgte sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menschenmenge willen habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Lasst uns beten. Herrlicher Gott, ewiger Vater, dein Wort ist Wahrheit und wir benötigen deinen Geist der Wahrheit, um diese Wahrheit zu verstehen und zu verinnerlichen und sie umzusetzen. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, wer dein Sohn Jesus Christus ist, den du als unser Messias gesandt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich habe zu Beginn eine Frage. Die Frage ist, wer ist dein Messias? Wer ist dein Messias? Und die Frage ist relevant. Wie stellst du dir Jesus vor? Und ich meine nicht, wie würdest du Jesus malen, sondern wie stellst du dir Jesu Persönlichkeit vor? Wie war der Charakter Jesu? Ich weiß nicht, wie viel ihr dieses Neue Testament studiert, wie oft ihr die Evangelien liest, um wirklich darüber nachzudenken, wer dieser Messias ist. Das ist eine wichtige Frage, denn Johannes sagt uns am Ende des Evangeliums, dass er das Evangelium geschrieben hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir sollen glauben, dass Jesus der Christus, der Messias, der Erlöser ist und durch den Glauben an ihm ewiges Leben haben. Deswegen ist die Frage wichtig, wer ist dieser Jesus? Und hier in diesem Abschnitt wird uns Jesus präsentiert wie sonst nirgendwo in den Evangelien. Diese Geschichte hat nur Johannes in seinem Evangelium aufgenommen. Schätze, den meisten von euch geht's ähnlich. Ihr lest diese Geschichte und seht den großen Punkt, nämlich das große Wunder, das große Zeichen, was Jesus tut. Jesus erweckt einen Toten zum Leben. Ich weiß nicht, wer das von euch schon miterlebt hat. Ich nicht. Und ich wage es zu bezweifeln, dass ich es irgendwann noch miterleben wird, dass ein Mensch auf einmal von den Toten zum Leben erweckt wird. Nicht, dass er einen Herzstillstand hatte und von Ärzten wiederbelebt worden ist, sondern dass er schon 4 Tage im Grab liegt und dann wieder aufersteht. Das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus, ist dazu in der Lage, Menschen, die schon über Tage, Wochen, Monate, Jahre im Grab liegen, auferstehen zu lassen. Wir glauben daran, das ist unsere Hoffnung am Ende der Zeit, dass wir auferstehen werden, wenn Christus uns zu sich ruft. Doch als ich in den letzten Wochen diesen Text gelesen habe und diesen Abschnitt studiert habe, zum einen für die Osterpredigt, zum anderen für mein eigenes Wohl, bin ich immer wieder an Vers 35 hängen geblieben. Vers 35, dort heißt es, Jesus weinte. Jesus weinte, unser Messias, unser Heiland weinte. Ich weiß nicht, ob ihr Science Fiction mögt, ich weiß nicht, ob ihr Raumschiff Enterprise kennt, aber im Raumschiff Enterprise gibt es Captain Spock. Und Spock ist halb Vulkanier und ich habe nicht viel Ahnung von Science Fiction, ich schaue mir das nicht an, ich weiß es eigentlich nur über eine andere Serie, aber ist egal. Und das Kennzeichen der Vulkanier ist, dass sie sich nicht durch Gefühle leiten lassen. Deren System und deren Leben basiert rein auf Logik. Und alle Gefühle werden unterdrückt. Und Captain Spock ist quasi dieser Halbvulkanier in diesem Raumschiff, der immer alles nur logisch macht und seine Gefühle nicht zur Schau stellt und unterdrückt. Und manchmal befürchte ich, wir haben ein ähnliches Bild von Christus, dass Christus zwar Mensch ist, aber er ist ja nur halb Mensch so ein bisschen, weil er ja auch Gott ist und deswegen seine Gefühle vollständig kontrolliert. Und das stimmt, Jesus kann seine Gefühle vollständig kontrollieren. Aber wir sehen Jesus oft als einen Menschen, der doch kein richtiger Mensch ist. Wir sehen Jesus als eine Art Vulkanier, wenn ihr wollt. Doch Jesus ist nicht wie Captain Spock. Jesus ist 100% Gott und wir bezweifeln es nicht und wir werden es auch niemals leugnen. Aber er ist zugleich auch 100% Mensch und hat als Mensch auf dieser Erde in einer gefallenen Schöpfung gelebt und wurde mit all dem konfrontiert. Und musste mit all dem umgehen. Und wir lesen hier in dem Abschnitt, dass unser Messias zum Grab seines Freundes kommt und weint. Der ewige Sohn Gottes steht vor dem Grab seines Freundes und er weint. Wir werden kurz drei Dinge betrachten, die mir dabei aufgefallen sind. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich den Text studiert habe, und ich denke, wir können viel mehr Gründe finden, warum Jesus geweint hat, aber das Erste ist, Jesus weinte, weil er Lazarus liebte. Jesus weinte, weil er Lazarus liebte. Achtet auf Vers 36. In Vers 35 heißt es, Jesus weinte. Und Vers 36, da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Es war kein Geheimnis, dass Jesus diesen Mann geliebt hat. Die Juden haben realisiert, Christus steht vor dem Grab und weinte, weil er Lazarus liebte. Und die Juden waren nicht der Meinung, dass Jesus irgendein gewöhnlicher Mensch war, der weinte, weil er in Trauer ist. Die Juden wussten, dass Jesus besonders ist. Sie konnten nur nichts mit ihm anfangen. Keiner der Juden konnte verschweigen, dass Jesus Wunder tut. Achtet auf Vers 37. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Die Juden haben gesehen, dass Jesus einem Blindgeborenen Augenlicht geschenkt hat. Sie wussten, Jesus war jemand Besonderes. Und trotzdem haben sie realisiert, dass Jesus Lazarus liebte. Wir sehen den Kommentar auch von Johannes gegeben in Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Jesus liebte Lazarus. Und was wir hier sehen, ist nicht nur die Liebe Jesu zu Lazarus, sondern die Liebe Jesu zu seinen Jüngern, zu seinem Volk, zu seiner Braut, wenn man so will. Jesus liebt dich, wenn du glaubst. Das ist die Verheißung, die wir aus der Schrift haben. Denkt darüber nach. Denkt an Petrus. Petrus, der immer wieder vorgestürmt ist und gesagt hat, ja, wir kämpfen für dich. Und in der tiefsten, dunkelsten Stunde Jesu Christi hat Petrus Jesus verleugnet. Dreimal hintereinander. Und was ist Jesu Reaktion darauf? Er nimmt sich nach der Auferstehung Zeit, trifft sich mit seinen Jüngern am See, um mit ihnen zu frühstücken, um mit Petrus zu reden. Und ihm zu sagen, wenn du mich liebst, hast du jetzt die Aufgabe, meine Schafe zu hüten, meine Schafe zu weiden. Jesus liebt seine Jünger so sehr, dass er sie nicht fallen lässt. Jesus liebt Lazarus so sehr, dass er am Grab steht oder auf dem Weg zum Grab ist und weint. Nicht nur, weil er die Folgen der Sünde sieht und die Konsequenzen des Sündenfalls und die Frucht des Sündenfalls, nämlich den Tod, sondern weil er einen Menschen verloren hat, den er geliebt hat. Und ich denke, wir überlesen diesen Satz oft, Jesus weinte, weil wir uns auf das Wunder fokussieren, was Johannes auch will. Er will zeigen, dass Jesus die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Und Jesus selbst machte den Punkt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Und dennoch verschweigt uns Johannes nicht, dass Jesus Mensch ist und geweint hat über den Menschen, den er geliebt hat und verloren hat. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, finden wir im Vers 33. Dort heißt es, als nun Jesus sah, wie sie weinte, also wie Maria weinte und wahrscheinlich vorher auch Martha, und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Jesus weinte, weil er vom Leid der Schwestern Lazarus bewegt war. Jesus ist nicht nach Bethanien gekommen und hat gesagt, alles ist klar. Natürlich weint ihr, aber ihr müsst verstehen, ich bin der Messias und alles wird gut. Jesus weinte, weil Maria und Martha weinten. Er wurde so sehr bewegt von dem Leid seiner geliebten Jünger, dass auch er anfing zu seufzen, zu schluchzen. Bei sich selbst erst, bis dann im Vers 35 heißt, Jesus weinte. Jesus ist nicht ein Messias oder ein Held, wie wir ihn aus Mythen sagen kennen, wie er in der griechischen Mythologie vielleicht damals bekannt war, ein Held, der losgelöst von allem anderen ist. Jesus ist unser Messias, den unser Leid bewegt. Jesus ist unser Erlöser, der weiß, durch was wir durchgehen. und der uns so sehr liebt, dass ihn das bewegt. Und unser Trost ist nicht, dass wir einen Gott haben, der souverän und mächtig ist und der alles kontrolliert. Unser Trost ist, dass dieser allmächtige Gott, der alles kontrolliert, mit uns fühlt. Mit uns fühlen kann. Der Hebräerbrief macht immer wieder den Punkt, dass Jesus Mensch ist und deshalb mit uns mitfühlen kann als unser Hohepriester. Und unser Leid versteht, unsere Ängste versteht, unsere Sorgen versteht, unsere Not versteht. Höchstwahrscheinlich war Lazarus in der Familie derjenige, der gearbeitet hat, der die Familie versorgt hat. Die Kultur damals war einfach so, dass die Männer damals aufs Feld rausgegangen sind, die Felder bestellt haben, geerntet haben und so weiter. Das Leid, was Maria und Martha durchmachen, war nicht nur der Verlust eines Menschen, sondern wahrscheinlich sogar Existenzängste bis zum gewissen Grad. Und Jesus hat all das verstanden. Und egal, durch welche Zeit du gehst, egal, welche Sorgen du hast, egal, welche Nöte du hast, egal, welche Ungewissheiten vor dir liegen, Jesus kann mitfühlen. Jesus war derjenige, der im Garten Gethsemane kniete und wusste, was auf ihn zukommt und darum gefleht hat, dass es nicht auf ihn zukommt. Jesus weiß, was es heißt, durch Leid zu gehen. Jesus weiß, was es bedeutet, zu leiden. Und er leidet und er hat gelitten für uns. Trotzdem heißt es nicht, dass es leicht ist, zu leiden. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass Jesus uns verstehen kann. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist und was ich betonen möchte, ist, dass Jesus weinte, obwohl er wusste, was er tut. Wir lesen ab Vers 34, das heißt, und Jesus sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus kommt zum Grab. Und auf dem Weg zum Grab lesen wir, Jesus weinte. Und trotzdem heißt es, als er noch seufzte bei sich selbst, dass er sagt, hebt den Stein weg. Jesus weinte, obwohl er wusste, was er tut. Und ich weiß nicht, wie ich das in meinen Kopf kriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich das vereinen kann, aber es ist für mich unglaublich tröstend, dass wenn wir durch Leid gehen, weiß Christus, dass es ein Ende geben wird. Dass es Licht am Ende des Tunnels gibt und dass er trotzdem mitfühlt. Christus lässt uns damit nicht allein. Christus lässt uns damit nicht allein. Christus ist unser Hohepriester geworden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 5. Hebräerbrief, Kapitel 5. Ab Vers 1, dort lesen wir, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und den Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, für die Sünden, Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. wie auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, den aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass ein Hohepriester von den Menschen genommen werden muss, um die Menschen vertreten zu können. Und dieser Hohepriester ist Jesus Christus geworden. Dieser Hohepriester ist Jesus Christus geworden, von dem es heißt, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dargebracht. Christus hat geweint, weil er wusste, was auf ihn zukommt, obwohl er wusste, was danach kommt. Philipper 2 sagt, Jesus war gehorsam aufgrund der Herrlichkeit, die ihn erwartet hat. Jesus wusste, dass es am Ende besser sein wird, und trotzdem hat das Leid und die Angst, die vor ihm lag, ihn so sehr gepackt, dass auch er weinen und flehen musste. Und das macht Christus zu dem Messias, den wir haben wollen. Das macht Christus zu dem Erlöser, den wir brauchen. Ein Erlöser, zu dem wir kommen können, der in allem mit uns fühlt. Der Mensch ist wie wir, nur ohne Sünde. Der das Leid dieser Welt kennt. Der die Sorgen und Nöte dieser Welt kennt. Der unsere Ängste kennt. Und der mit uns fühlt. Und sogar mit uns weint. Amen.